Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Neonazi-Gruppe aus Thüringen hat möglicherweise mehr Verbrechen begangen, als ihr bislang zugeschrieben werden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nahm Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Nagelbombenanschlag in Köln 2004 auf. Bei dem Attentat waren 22 Menschen verletzt worden. Geprüft wird auch ein Zusammenhang zu einem Sprengstoffanschlag in der Kölner Innenstadt 3 Jahre zuvor. Ein mutmaßlicher Komplize der Terrorgruppe wurde inzwischen in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.
Am Nachmittag landete der Hubschrauber mit Holger G. in Karlsruhe. Er wurde dem Haftrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt, begleitet von seinem Rechtsanwalt. Holger G., hier sein Profil auf Facebook, soll der vierte Mann der Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund sein. Der 37-Jährige aus Lauenau bei Hannover soll die Gruppe unterstützt haben, indem er Wohnmobile anmietete und seinen Führerschein und Reisepass zur Verfügung stellte.
Wir haben nur zweimal hier Informationen bekommen. Einmal hat er an einer Wehrmachtsausstellung teilgenommen. Hier sind seine Personalien aufgenommen worden und bei einer Aktion um Wummsiedel. Und insofern ist er vorher nicht auffällig geworden.
Gegen Beate Z. war gestern am späten Abend Haftbefehl erlassen worden. Uwe M. und Uwe B. hatten vor kurzem Selbstmord begangen. Der Gruppe wird die Mordserie an ausländischen Kleinunternehmern vorgeworfen. Quer durch die Republik von Rostock bis München sollen die Mitglieder insgesamt 8 Menschen erschossen haben. In Heilbronn sollen sie außerdem eine Polizistin ermordet haben. Im abgebrannten Haus in Zwickau haben die Ermittler ein Drehbuch und einen Propagandafilm sichergestellt. Das zentrale Beweismittel. Im Film rühmt sich die Gruppe unter anderem der Mordserie aus den Jahren 2000 bis 2006 und es enthält konkrete Bezüge zum Splitterbombenanschlag 2004 in Köln-Mülheim mit über 20 Verletzten. Heute wurde bekannt, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen auch in diesem Fall an sich gezogen hat. Außerdem gibt es Hinweise auf eine Beteiligung der Gruppe an einem weiteren Anschlag in Köln 2001.
Bei den Ermittlungen könnte auch die Kronzeugenregelung helfen, also das Angebot, eine mögliche mildere Strafe gegen Hilfe bei der Aufklärung weiterer Taten oder Hinweise auf mögliche weitere Beteiligte. Die Ermittler wollen wohl auf alle gesetzlichen Möglichkeiten hinweisen. Ob die Kronzeugenregelung aber zur Anwendung kommt, ist zur Stunde unklar.
Der Fall der Thüringer Neonazi-Gruppe bringt die Arbeit der Geheimdienste zunehmend in die Kritik. Bundesinnenminister Friedrich forderte Aufklärung, warum in der Mordserie kein Zusammenhang zur rechtsextremen Szene erkannt worden war. Thüringens Innenminister Geibert kündigte an, eine Kommission einzusetzen, um die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu überprüfen. Die hohe Gewaltbereitschaft der Thüringer Neonazi-Gruppe hat die Diskussion über den Umgang mit dem Rechtsextremismus neu entfacht. Das Bundesinnenministerium sieht eine neue Qualität der Bedrohung. Ins Visier rückt einmal mehr die NPD. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich dafür aus, die Chancen für ein neues Verbotsverfahren ausloten zu lassen.
Jahrelang zogen sie eine Blutspur durch Deutschland, die Mitglieder der rechten Terrorzelle. Immer neue Taten kommen ans Licht. So sollen die Zwickauer Neonazis einen ihrer ersten Anschläge in Köln begangen haben. Eine Deutsch-Iranerin wurde vor gut 10 Jahren durch eine Bombe schwer verletzt. Warum erkannte niemand die Zusammenhänge? Die Ratlosigkeit ist groß.
Wir haben es ja offensichtlich mit einer Gruppe zu tun, die scheinbar relativ klein war, die Tatorte in ganz Deutschland gesucht hat, mit diesen Taten nicht in ihrer Szene geprahlt haben, auch nicht öffentlich sich zu diesen Taten bekannt hat, unterschiedliche Waffen, unterschiedliche Sprengstoffe benutzt haben. Das alles macht natürlich eine Entdeckung schwierig.
Unvorstellbar, so die Bundeskanzlerin auf dem CDU-Parteitag. Die Taten müssten nun schnell aufgearbeitet werden.
Terrorismus im rechtsextremen Bereich, meine Damen und Herren. Das ist eine Schande, das ist beschämend für Deutschland und wir werden alles tun, um die Dinge aufzuklären und den Menschen gerecht zu werden.
Die CDU will deshalb ein Verbot der rechtsextremen NPD prüfen lassen. Ein NPD-Verbot ist bereits einmal vor Gericht gescheitert. Vor allem wegen der zwielichtigen Rolle eingeschleuster Geheimdienstinformanten. Dennoch müsse ein neuer Anlauf gemacht werden, meint die Opposition.
Ich bin sehr dafür, dass es ein NPD-Verbotsverfahren gibt. Allerdings muss es dann erfolgreich sein. Es kann nicht wieder schon im Verfahren scheitern.
In der Kritik heute vor allem die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern. Sie müssten besser zusammenarbeiten, mahnen Kriminalexperten.
Wir müssen uns grundsätzlich Gedanken darüber machen, ob diese Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Ermittlungsbehörden enger sein kann, so wie wir es in dem Fall von islamistischer Terrorismusbekämpfung schon gemacht haben.
rechtsextreme Terroristen mitten in Deutschland. Über die politischen Konsequenzen soll morgen in Berlin das parlamentarische Kontrollgremium in einer Sondersitzung beraten.
Weitere Informationen und Hintergründe zu den Ermittlungen und zur Rolle des Verfassungsschutzes finden Sie auch unter tagesschau.de. In Norwegen ist der Rechtsextremist Breivik erstmals öffentlich einem Haftrichter vorgeführt worden. Gefilmt werden durfte er dabei nicht. Breivik hatte im Juli in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet. Viele Angehörige und Überlebende kamen zu der Anhörung. Der Richter verlängerte die Untersuchungshaft für den Attentäter. Eine Ansprache Breiviks an die Angehörigen ließ er nicht zu. Bundeskanzlerin Merkel hat für ihren Kurs in der Euro-Krise den vollen Rückhalt ihrer Partei. Der CDU-Bundesparteitag in Leipzig startete heute mit einem klaren Bekenntnis zu Europa. Die CDU-Vorsitzende verteidigte außerdem die umstrittenen Kursänderungen der Parteispitze beim Mindestlohn und beim Atomausstieg. Sie rief die Basis zu mutigen Reformen auf. Wörtlich sagte Merkel, wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.
Stehende Ovationen für die Bundeskanzlerin. In ihrem Rechenschaftsbericht an die Partei hatte Angela Merkel zuvor ihre Politik gegen konservative Kritiker verteidigt. Ob bei der Abkehr von der Wehrpflicht, dem Ausstieg aus der Atomkraft oder dem geplanten Einstieg in ein zweigliedriges Schulsystem, der Kompass der CDU sei intakt.
Als große Volkspartei der Mitte, schichten- und konfessionsübergreifend, ohne dogmatisches Ideologieverständnis, aber auf der Grundlage eines festen Kompasses, haben wir immer wieder alte Antworten überprüft und neue gegeben mit dem Sinn für die Realitäten des Lebens.
Die europäische Schuldenkrise will die Kanzlerin nutzen für einen Durchbruch zu einem neuen Europa.
Wir müssen die Struktur der Europäischen Union weiterentwickeln. Und das heißt nicht weniger Europa, sondern das heißt mehr Europa. Das heißt, Europa so aufzubauen, dass der Euro eine Zukunft hat, liebe Freunde.
Der Bundesfinanzminister appellierte an die Delegierten, europäische Solidarität zu üben.
Und jetzt müssen wir die politische Union bauen, die wir in den 90er Jahren nicht erreicht haben. Und das heißt Fiskalunion, das heißt mehr Europa und das heißt Regeln, dass in Europa die vereinbarten Grenzen für Finanzpolitik der Mitgliedstaaten eingehalten und durchgesetzt werden.
Bei der Diskussion um einen Mindestlohn sucht die CDU einen Mittelweg. Der Arbeitnehmerflügel hatte zuvor die Parteiführung für verbindliche Lohnuntergrenzen gewinnen können.
Ich glaube, dass CDU-Politik nie war, dass eine Lohnentwicklung kommt, wo Leute am Ende, die keine Handicaps haben, von ihrer Händearbeit nicht mehr leben können. Erwerbsarbeit hat auch damit zu tun, dass man den Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit verdient.
Die Mindestlöhne sollen nicht von der Politik, sondern nach den Vorstellungen der CDU auch künftig von den Tarifparteien festgelegt werden. Der Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen.
Vom CDU-Bundesparteitag nun eine Einschätzung der Rede von Kanzlerin Merkel von unserem Korrespondenten Ulrich Deppendorf live aus Leipzig.
Es war eine nachdenkliche Rede, eine Rede zur Zukunft der Partei, eine Arbeitsrede, keine emotionale Ansprache an die Seele der Delegierten. Selten hat sich Angela Merkel auf einem Parteitag so wenig mit dem politischen Gegner auseinandergesetzt wie heute hier in Leipzig. Sie wollte nur nach innen wirken und die Partei folgt ihr bei dem pragmatischen Kurs wie beim innerparteilichen Kompromiss zum Mindestlohn und gerade auch bei dem Betreuungsgeld Rücküberweisung in die Bundestagsfraktion. Nicht immer aus Begeisterung folgten die Delegierten, eher aus Vernunft. Die Kanzlerin will innerparteiliche Ruhe und bereitet die CDU nun eindringlich auf noch größere europäische Herausforderungen vor. Das war wohl der eigentliche Zweck ihrer Rede. Assistiert von ihrem Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat sie auch den sogenannten konservativen Kräften in der CDU heute klar gemacht, dass sie die Partei weiter verändern will. Und mit dem Mindestlohnbeschluss hat Angela Merkel auch Signale an mögliche künftige Koalitionspartner gesendet. Zurück nach Hamburg.
Deutsche Bankchef Ackermann gibt seine Pläne für einen Wechsel an die Spitze des Aufsichtsrates überraschend auf. Er stehe nicht mehr zur Verfügung, teilte die Bank mit. Ackermann habe seinen Schritt damit begründet, dass er in der Euro-Krise keine Zeit habe, bei Investoren für seine Kandidatur im nächsten Jahr zu werben. Aufsichtsratschef soll nun Allianz-Vorstand Achleitner werden. Zuvor waren Ermittlungen wegen Falschaussage gegen Ackermann bekannt geworden. Im Rechtsstreit nach der Pleite des Medienunternehmers Kirch. Auch war das Büro Ackermanns vorige Woche durchsucht worden. In Griechenland hat der Chef der Übergangsregierung, Papadimos, sein Regierungsprogramm vorgestellt. Er mahnte, die einzige Chance für das hochverschuldete Land sei der Verbleib in der Eurozone. Am wichtigsten sei es, die nächste Tranche der Rettungsgelder zu bekommen. Dafür müsse Griechenland den harten Sparkurs fortführen. Die Debatte über seine Regierungserklärung wird mehrere Tage dauern. Dann steht die Vertrauensabstimmung an.
Papadimos powert am Freitag noch mit Mühe die neue Regierung zusammengestellt und vereidigt. Heute die Minister auf dem Weg zur Vorstellung seines Programmes, Regierungserklärung. Der Verbleib des Euro stehe auf dem Spiel und damit die soziale Gerechtigkeit. Er wolle verhindern, dass die junge Generation das Land verlässt. Mit der Hilfe der Europäer und gemeinsam sei es zu schaffen, damit die bisherigen Opfer des griechischen Volkes nicht umsonst waren. Aber das wird alles nicht so leicht. Erstes Problem, die konservative Neo Demokratia. Die sitzt zwar mit zwei Ministern am Kabinettstisch und Parteichef Antonis Samaras unterstützt zwar die Regierung, wie er heute seiner Fraktion erklärt, aber er werde keine zusätzlichen Sparmaßnahmen mittragen. Und er werde den internationalen Geldgebern kein Dokument unterzeichnen, das die Einhaltung der bisherigen Vereinbarungen garantiert. Genau das fordert aber EU-Währungskommissar Olli Rehn. Zweites Problem der neuen Regierung, die Gewerkschaften. Sie erscheinen auf Widerstand gebürstet. Heute Metallarbeiter im Streik, morgen Teile des öffentlichen Dienstes. Wir werden unsere Proteste fortsetzen, denn die neue Regierung wird nichts anders machen. Am Abend Kundgebung einer linken Splitterpartei vor dem Parlament als Begrüßung für die neue Regierung.
Bisher genießt Papadimos bei den Griechen Vertrauen wie keiner seiner Vorgänger. Dennoch wird es ihm nicht gelingen, alle Widerstände zu überwinden. Aber seine unaufgeregte, zurückhaltende Art und seine Kompetenz ermöglichen es ihm, Konflikte zu entschärfen und die aufgeheizte Stimmung im Land zu beruhigen.
In der EU ist ein Streit über einen härteren Kurs gegenüber dem Iran ausgebrochen. Hintergrund ist ein Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation, der Teheran bescheinigt, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Bei einem Treffen in Brüssel erklärte der niederländische Außenminister Rosenthal, er schließe keine Option aus, auch keine militärische. Bundesaußenminister Westerwelle wies das als kontraproduktiv zurück. Ein weiteres Thema der EU-Außenminister war die Lage in Syrien. Weil die Führung weiter gewaltsam gegen Oppositionelle vorgeht, verschärfte Brüssel die Sanktionen gegen Damaskus. Außerdem kündigten die Minister an, die syrische Opposition zu unterstützen, die sich zu einem Nationalrat zusammengeschlossen hat. Der Vorsitzende dieses Gremiums wurde heute in Berlin empfangen.
Demonstrativ traf Guido Westerwelle sich mit dem Vorsitzenden des syrischen Nationalrats Burhan Galyun. Der Außenminister will die syrische Opposition aufwerten und ein deutliches Signal nach Damaskus senden. Zuvor hatten die europäischen Außenminister in Brüssel die Sanktionen verschärft. Alle Überweisungen der Europäischen Investitionsbank werden gestoppt. Insgesamt sind das laut Westerwelle mehrere hundert Millionen Euro.
Das ist ein starkes Zeichen Europas, dass wir an der Seite der friedlichen Proteste stehen, an der Seite derer stehen, die für ihre Bürgerrechte eintreten und die um ihr Leben fürchten müssen.
Gegen weitere 18 Personen des syrischen Machtapparates verhängten die europäischen Außenminister heute Einreiseverbote und Kontosperren. Mehr könne man nicht tun. Es ist anders als in Libyen. Es gibt keine Resolution des Sicherheitsrates und es ist eine viel komplexere Situation. Wie man die syrische Bevölkerung vor der Gewalt der eigenen Regierung schützen kann, bleibt unklar. Westerwelle hofft, dass die Drohung der Arabischen Liga, Syrien auszuschließen, Anlass zum Umdenken ist. Morgen wird Burhan Galyun in Moskau auf den russischen Außenminister Lavrov treffen. Dort ist man deutlich reservierter. Schließlich hatten China und Russland noch im Oktober eine Verurteilung des syrischen Regimes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen durch ihr Veto verhindert. Guido Westerwelle will dennoch einen neuen Vorstoß in New York machen.
Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu ist in München mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet worden. Liao erhielt die Ehrung für sein Buch Für ein Lied und 100 Lieder, einen Zeugenbericht aus chinesischen Gefängnissen. Darin schildert der inzwischen in Deutschland lebende Dichter seine vierjährige Haft. Liao hatte 1989 am Vorabend des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein kritisches Gedicht verfasst. Der Liedermacher und Schriftsteller Franz Josef Degenhardt ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren in der Nähe von Hamburg. Degenhardt war vor allem durch seine scharfzüngigen Lieder und Balladen bekannt geworden, in denen er die gesellschaftlichen Zustände in der Bundesrepublik anprangerte. Sein wohl größter Erfolg war das Lied »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern« aus dem Jahr 1965. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 15. November.
Das Hochdruckwetter mit Nebel, Hochnebel und Sonnenschein dauert an. Die Tiefs um uns herum sorgen in Spanien, Island und dem östlichen Mittelmeer für Regen. Die Nacht startet im Norden sowie in tieferen Lagen des Südens und Südwestens oft mit Nebel und Hochnebel. Sonst ist es meist klar, später kommen Nebelfelder hinzu, die sich tagsüber in der Nordosthälfte, am südlichen Oberrhein und zwischen Donau und Alpenrand oft zäh halten. Ansonsten setzt sich vielerorts die Sonne durch, in den Hochlagen scheint sie ungestört. Der östliche Wind weht meist schwach, im Nordwesten mäßig. An Rhein und Küsten verläuft die Nacht teilweise frostfrei, in Bayern bis minus 7 Grad. Am Tag 0 Grad bei Dauernebel im Süden und 12 Grad an den Alpen und am Niederrhein. Am Mittwoch halten sich vor allem im Nordosten und im Süden teilweise zähe Nebel- und Hochnebelfelder, abseits davon ist es freundlich. Am Donnerstag und Freitag wenig Wetteränderung, teils zäher Nebel, teils Sonne. Richtung Nordwesten ziehen zeitweise Wolkenfelder durch.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Kritik an Thüringens Verfassungsschutz, Fragen von Tom Buro an Ministerpräsidentin Lieberknecht sowie Fußballgipfel, neue Konzepte gegen Fangewalt.